Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass uns über Politik reden, einer besonderen Folge.
Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und wir sind ja im Moment voll in unserer Serie zur Zukunft der Demokratie drin. Wir haben schon ein paar Aspekte miteinander behandelt, wie das mit der Demokratie in unserem Lande weitergeht. Und heute ist es deswegen eine besondere Folge, weil wir einen Gast mitgebracht haben. Und einen Gast, der, so glauben wir, in besonderer Weise über einen ganz bestimmten Aspekt, der uns bei der Frage Zukunft der Demokratie beschäftigt, Auskunft geben kann, nämlich über die Frage, was ist eigentlich mit unserer Jugend? Wir wissen alle, die junge Generation ist diejenige, die die Demokratie tragen muss, denn sonst ist es irgendwann vorbei damit. Und deswegen haben wir jetzt einen führenden Repräsentanten der jungen Generation, der jungen politischen Generation eingeladen, nämlich den Bundesvorsitzenden der Jungen Union Deutschlands. Herzlich willkommen, Johannes Winkel.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir finden das auch sehr schön und wollen dich gleich, weil es gehört sich natürlich auch dazu, dass man den Gast noch ein bisschen näher vorstellt, und das gibt mir gleich Anlass, dich mit einem richtig schönen JU-Klischee zu konfrontieren. Das darf ich, weil ich ja selber Jura studiert habe, auch so machen. Also wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, dann sieht man klar, schon in frühester Jugend politisch aktiv, Gründer eines JU-Stadtverbandes in deinem Heimatverband, also richtig so von der Pike das alles aufgebaut, aber dann natürlich Jura studiert, beide juristische Staatsexamina gemacht, dann aber auch schon direkt Landesvorsitzender der Jungen Union Nordrhein-Westfalen, was mit Abstand der größte Landesverband ist und wovon dann der Sprung zum Bundesvorsitz der Jungen Union Deutschlands fast schon zwangsläufig ist. Und vom Bundesvorsitz der Jungen Union Deutschlands führt der Sprung ja auch schon fast zwangsläufig in den Deutschen Bundestag, denn dem gehört Johannes Winkel auch seit genau diesem Frühjahr, also seit der letzten Bundestagswahl an. Also man würde sagen, Johannes, klischeehafte JU-Karriere, oder? Warum bist du trotzdem jetzt das geeignete Sprachrohr, oder warum ist die Junge Union Menschen wie dir das geeignete Sprachrohr für die Jugend und die Demokratie?
Ja, vielen Dank für diese Lebenslaufübersicht, lieber Alexander. Ich darf dir aber sozusagen noch ein paar Details mehr präsentieren, die dann vielleicht auf den zweiten Blick gar nicht mehr so klischeehaft wirken. Also ich komme tatsächlich aus keiner politischen Familie, zumindest aus keiner parteipolitischen Familie. Also weder meine Eltern noch meine Freunde waren irgendwie in irgendeiner politischen Partei engagiert. Und oftmals ist es ja eher so, dass man irgendwann mitgenommen wird, weil man irgendeinen kennt, zum Stammtisch oder was weiß ich, zu irgendeiner Veranstaltung. Das war bei mir gar nicht so. Und ich habe mich einfach für Politik in der Schule interessiert. In Diskussionen mit meinen natürlich tendenziell eher linkeren Lehrern, wie man das so kennt. Und habe dann irgendwann überlegt, naja, es ist ja irgendwie ein bisschen traurig, wenn du dich hier in der Schule nur mit dem Lehrer unterhältst, im Politikunterricht, müsstest ja eigentlich mal was selber machen. Aber mein Weg hat dann nicht direkt zur JU geführt. Wie gesagt, vielleicht auch deshalb, weil in meinem Umfeld da niemand aktiv war. Und ich komme eher auch aus einer Stadt, die eher sozialdemokratisch geprägt ist. Also bei der letzten Bürgermeisterwahl in meiner Heimatstadt Kreuzal hat die SPD satte 70% geholt. Oh. Okay. Also insofern,
was heutzutage noch gibt.
In vereinzelten Städten gibt es das noch. Und insofern war das bei mir gar nicht so klar. Und ich habe dann überlegt, ich will selber Politik machen und wusste aber nicht, in welcher Partei eigentlich. Weil ich ja jetzt keine irgendwie biografische Erfahrung damit hatte. Und es war eigentlich so eine ganz spannende Phase, weil ich mir wirklich so verschiedene Parteien einfach so angeschaut habe. Was gibt's für Leute da? Was sagen die so? Wie ticken die? Wie sind die drauf? Sind die vielleicht auch sympathisch oder nicht? Und so hat sich das so ein bisschen bei mir entwickelt. Dann war ich irgendwann an der Schwelle zur JU zu gehen, und dann ist mir aufgefallen, dass es eben gar keine Junge Union bei mir in Kreuztal gab zu diesem Zeitpunkt. Und dann wiederum habe ich auch diese Schwelle genommen, indem ich mit ein paar Freunden
einfach mal gegründet habe,
genau. Also mehr oder weniger zwangsüberzeugt.
Das heutzutage noch gibt.
Mit ein paar Leuten dann einen Vorstand zu gründen. Ich weiß gar nicht, wie viel man da braucht, 5 oder 6 oder so. Und dann haben wir angefangen vor 15 Jahren ungefähr. Und genau, seitdem ist dann ein bisschen was passiert, was Alexander gerade gesagt hat. Aber das war eine verdammt spannende Zeit. Und insofern ist es vielleicht dann doch nicht so mir in die Wiege gelegt worden, wie man vielleicht jetzt im Nachhinein so denken kann, wenn man sich das alles irgendwie durchliest. Also war schon irgendwie, es war schon alles ein bisschen speziell. Aber ich will das gar nicht missen, weil ich fand das eigentlich ganz cool, sich mal so wirklich auf dem weißen Blatt Papier sich so die Parteien anzuschauen und jetzt nicht so irgendwie, also manchmal ist es ja so, wenn die Eltern schon politisch aktiv sind, dann gibt es auch eine gewisse Erwartungshaltung oder dann ist es, dann liegt es zumindest nahe, dass man dann in die gleiche Partei geht. Oder vielleicht aus Protest in eine ganz andere Partei geht. Und ich habe wirklich geschaut, okay, was ist mir irgendwie wichtig? Und deswegen war das eigentlich eine ganz gute Zeit.
Dann liegt natürlich die Frage in der Luft, warum dann CDU oder JU? Sogar mit dem Engagement und den eigenen Verband dann zu gründen.
Ja, ist eine gute Frage. Politiker neigen manchmal so dazu, im Nachhinein so ein bisschen Legendenbildung zu betreiben, indem sie sagen, ich hatte irgendwie eine Erscheinung auf der Kuppe bei der Wanderung oder ich bin schweißgebadet aufgewacht, weil ich irgendwie, weil mir Adenauer im Traum irgendwas zugerufen hat. Also so war es nicht, will ich gar nicht mit anfangen. Ich finde auch schwierig zu sagen, wie wird man konservativer? Ich würde mal sagen, man wird konservativ nicht, wenn man Konservative hört, sondern man wird konservativ, wenn man Linke hört. Und da war mir relativ schnell klar, dass das in diese Richtung nicht gehen wird, weil mir einfach sowas wie Leistung, wie Eigenengagement, wie Eigenverantwortung super wichtig war und immer noch total wichtig ist. Und dann auf der anderen Seite, weil man das ja auch zum Beispiel mit der FDP verbinden könnte, auf der anderen Seite aber auch sowas wie Sicherheit, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, jetzt dieser Tage wieder ein unglaubliches Thema, weil mir das auch wahnsinnig am Herzen lag. Und deswegen waren so diese beiden Aspekte, die mich dann in die Arme der Union getrieben haben.
Man könnte wirklich sagen, obwohl uns ja nun nicht nur eine JU-Generation trennt, sondern noch ein paar mehr. Zwei. Ja, das ist gut. Einigen wir uns auf zwei. Das klingt wirklich so ähnlich, wie ich damals, wie gesagt, lange, lange vor dir zur Jungen Union gekommen bin. Und deswegen.
Wie war es denn bei dir? Erzähl mal kurz.
Wir hatten schon gesagt, wir lassen eigentlich den Gast im Vordergrund stehen, aber ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nicht so erzählt. Also mir ging es natürlich wie dir wie gesagt, damals war die Zeit, da war links also auch absolut noch der Mainstream. Ich war schon auf der konservativsten Schule in Wiesbaden, aber trotzdem war, nicht alle meiner Lehrer zum Glück, aber doch ein erklecklicher Teil, sehr links gestrickt und natürlich auch ein Teil der Schülerschaft. Das war die Zeit Anfang der 80er Jahre, Nachrüstungsdebatte, Atomkraft, die Grünen wurden gerade gegründet. Mhm. Ja, und ich hatte genau das Bedürfnis, da muss man mal ein Signal dagegen setzen. Die Richtung, in die das alles da läuft, die gefällt mir nicht.
War damals Rolf Mütze nicht auch schon gegen die Nachrüstung?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Rolf Mütze nicht damals gemacht hat, aber würde jedenfalls passen.
Wahrscheinlich, ne?
Es gibt Menschen, die bleiben.
Andere in der SPD.
Es gibt Menschen, die bleiben in ihrem politischen Leben konsistent immer bei einer Meinung. Es gibt andere, die wechseln sie oder wechseln vielleicht sogar noch die dazugehörige Partei. Also ist ganz spannend, aber Mütze nicht würde ich auch eher zu der anderen Kategorie rechnen. Wenn ich aber eine Frage an diese Gemeinsamkeit unserer beiden Vitae anschließen darf. Wäre das auch ein Rat, den man den jungen Menschen heute geben sollte, also wenn sie sich grundsätzlich für Politik interessieren, das ist glaube ich ja schon die Voraussetzung für alles, nehmt euch mal ein weißes Blatt, nehmt euch die Parteiprogramme oder versucht irgendwie mal die Leute, die vor Ort die Partei repräsentieren, kennenzulernen und schreibt mal für euch persönlich so die Pros und Cons auf und findet dann heraus, was euch am ehesten liegt.
Ja, ich glaube schon und vielleicht ist es heute auch ein Stück weit einfacher noch, weil man, glaube ich, jetzt gar nicht großartig Parteiprogramme lesen muss, sondern einfach einmal durch die Instagram-App scrollen muss bei den Jugendorganisationen und dann, glaube ich, sieht, in welche Richtung geht die Reise. Aber klar, ich würde es auf jeden Fall empfehlen und ich habe lustigerweise heute Morgen eine Diskussion mit mehreren Schulklassen in Düsseldorf geführt und viele von den Schülern waren, würde ich mal sagen, Politik interessiert, aber keiner war in der Partei, also wirklich gar keiner. Egal in welcher Jugendorganisation war keiner dabei und das waren bestimmt, weiß ich nicht, 200-300 Teilnehmer. Es gibt bei vielen Leuten leider noch, bei vielen jungen Leuten leider die Vorstellung, dass das eine total hohe Hürde ist, in eine Partei zu gehen. Also, dass man da irgendwelche besonderen Qualifikationen mitbringen muss und dann irgendwie alles total einmal durchgelesen und verstanden haben muss. Und so ist es ja gar nicht. Also es ist ja die Hürde, in der Partei aktiv zu werden, mal eine eigene Idee zu pitchen, einfach mal dabei zu sein, ist ja total gering. Man muss ja noch nicht mal direkt eintreten. Man kann ja auch mal sagen, ich gucke mir das mal ein halbes Jahr an oder so. Und das ist vielleicht schon mal so eine Botschaft, die man, die ich versuche, immer möglichst vielen Leuten mitzugeben. Kommt halt einfach mal vorbei und schaut euch das Ganze mal an. Und vielleicht ist es was für euch, dann bleibt gerne dabei. Aber wenn es nicht was für euch ist, dann ist auch nicht schlimm. Dann kann man vielleicht zu einer anderen Partei gehen oder man lässt es vielleicht dann doch bleiben mit der Politik. Nur ich hoffe einfach, dass das möglichst viele Leute kapieren und mitnehmen, dass so ein Engagement erstens total wichtig ist, aber zweitens auch überhaupt kein großes Ding ist, sich da irgendwie reinzudenken. Da muss man jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung für machen.
Mhm. Also mir ist das eigentlich total sympathisch, diese Herangehensweise. Ich würde normalerweise sagen, es ist auch natürlich, dass im Zweifel auch alle Jugendorganisationen so vorgehen oder vorgehen sollten. Und du hast ja auch einen ganz anderen wichtigen Punkt angesprochen, Instagram oder ganz generell die Rolle der sozialen Medien. Was wir uns ja im Moment alle miteinander fragen, ist, wenn wir uns das Wahlverhalten vor allem der ganz jungen Generation, also der Erstwähler anschauen oder solche Befragungen zum Beispiel in Schulen, in den Schulklassen, genau wie du es beschrieben hast. Und dann kommen da Mehrheiten raus, also wo die sogenannten etablierten oder demokratischen Parteien oder wie immer wir sie jetzt nennen wollen, Parteien der Mitte, da totale Schwierigkeiten haben, überhaupt einen Fuß auf die Erde zu kriegen und die tendieren alle entweder zum einen oder zum anderen Extrem. Was machen die Organisationen dieser Parteien am rechten und linken Rand im Moment anders, warum sie gerade Jugendliche attrahieren? Oder was können wir daraus für uns lernen? Gibt es dafür eine Erklärung? Ihr beschäftigt euch doch damit in der JU mit Sicherheit sehr intensiv.
Also viele Leute sagen natürlich, okay, das liegt an der Präsenz auf sozialen Medien. Ich glaube, es ist schon ein bisschen tiefer gehend. Ich glaube schon, dass es auch inhaltliche Gründe hat. Also warum ist die AfD so erfolgreich? Ich glaube, dass das Thema Migration nicht nur insgesamt in der Gesellschaft, sondern gerade auch in der jungen Generation eine wahnsinnig große Rolle spielt. Weil die junge Generation sieht, wie sich so ihre Peer Group, ihre Altersgruppe auch verändert von der sozialen Zusammensetzung her, mehr als vielleicht die Zusammensetzung der Elterngeneration, der Boomer-Generation ist. Und deswegen haben auch viele in der jungen Generation in ihrem Schulalltag, in ihrem Uni-Alltag, sehen sie das Thema Migration als ein wichtiges an. Und die Partei, die das am offensivsten seit 10 Jahren vertritt, ist die AfD. So, und wir haben ja alle zusammen, sowohl Union, SPD, Grüne, FDP, in den letzten 10 Jahren da nicht wirklich viel zugemacht zu dem Thema, außer eben diese Entscheidung 2015 so zu treffen, die Leute unkontrolliert ins Land zu lassen, was sich ja jetzt übrigens ändert mit Alex Dobrindt im Innenministerium. Aber ich glaube, wenn man unzufrieden war mit der Migrationspolitik, dann ist man als jemand, der neu auf die politische Landschaft schaut, relativ schnell auf die AfD gestoßen. Und das ist ein großer Punkt, den die AfD da richtig, wenn man das so sagen will, gemacht hat. Auch wenn ich natürlich in den einzelnen Punkten das differenzierter sehe. So, und der zweite Punkt, warum ist die Linke eigentlich so erfolgreich? Manche sagen halt ja wegen TikTok. Und da sage ich halt nur, naja Leute, die Linke war vor der Abstimmung mit der AfD im Bundestag eben auch schon auf TikTok sehr präsent. Und da war sie eben noch unter 5% in den Umfragen. Das war ja 2-3 Wochen vor der Bundestagswahl. Also wenn man sich, die Frage stellen will, warum ist die Linke momentan so erfolgreich, dann liegt das sehr, sehr stark an der Person Heidi Reichenegg, die ich ehrlicherweise vorher gar nicht kannte, vor dieser AfD-Abstimmung im Deutschen Bundestag. Und ich würde mal sagen, vielen Deutschen geht es ähnlich. Und sie hat einfach diesen Moment genutzt. Aber dieser Moment, diese Rede von ihr, war halt nicht, würde ich sagen, hauptsächlich ein Social-Media-Produkt, sondern es war eine inhaltliche Begründung. Also sie wollte sozusagen, sie hat eben den größtmöglichen Protest gegen die AfD und gegen die CDU geäußert und war damit sehr erfolgreich. Und deswegen glaube ich, dass diese beiden Phänomene jetzt nicht nur sind, wer schneidet irgendwie die Clips am professionellsten auf TikTok, sondern schon beides inhaltliche Themen sind. So, beim zweiten Thema werden wir natürlich nicht sonderlich viele Leute gewinnen als Union, die jetzt vorher die Linke gut fanden. Aber gerade beim Thema, die Jugendlichen, die Mitte rechts konservativ wählen, die müssen wir natürlich irgendwie mehr begeistern. Das ist uns bei den vorangegangenen Wahlen auch gelungen. Bei der Europawahl zum Beispiel waren wir die stärkste Kraft unter den jungen Leuten. Das war bei der Bundestagswahl nicht so und da muss man hart dran arbeiten. Es ist aber eben nicht nur so ein Ding, wir müssen jetzt mal andere Videos auf TikTok hochladen. Also so einfach ist es, glaube ich, nicht.
Bei der vorletzten Bundestagswahl war es ja die FDP, die so überraschend erfolgreich war bei der jungen Generation. Als jemand, der dem nie irgendwie genauer nachgegangen ist, steht man etwas irritiert davor, wie wechselhaft das ist. Ist es überhaupt irgendwie absehbar oder irgendwie zu greifen, woran es wirklich dann tief auch liegt, oder ist es halt mal so, mal so?
Ich glaube, diese Stammwählerschaften, die lösen sich halt ein Stück weit auf. Aber wie sich generell in der Gesellschaft ja verschiedene Milieus auflösen, ich will das gar nicht unbedingt verteufeln. Es ist, würde ich mal sagen, erstmal weder gut noch schlecht, aber man muss es erstmal so sehen und erstmal so konstatieren, dass es so ist. Und deswegen diese Leute, die jetzt ihr Leben lang nur eine Partei wählen, das ist gerade in der jungen Generation, glaube ich, relativ stark vorbei. Das muss man schon sehen. Bei der letzten Bundestagswahl, wenn man da mal drauf schaut, hat, glaube ich, Christian Lindner damals mit einer wahnsinnig guten Kampagne aber ein, sag ich mal, Gefühl in der jungen Generation sehr gut vermittelt. Dieses Gefühl, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zurück, dass die Große Koalition eher für politischen Stillstand gestanden hat, also für das Verwalten der Gegenwart, anstatt jetzt mal eine neue Reform zu machen, anstatt mal über neue Dinge nachzudenken, wie die Aktienrente, war damals eine FDP-Forderung, ist heute eine JU-Forderung, müssen wir auch machen. Kleiner Werbeblock für meinen Ausschuss, Klammer zu. Aber es hat damals Lindner sehr gut gemacht, inhaltlich klug auf modernere Themen gesetzt, weil Schwarz-Rot damals nicht mehr so wahnsinnig innovativ war, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das aber eben verbunden hat mit einer sehr charismatischen Kampagne. Aber man sieht natürlich daran, ne? Ich meine, mittlerweile ist die FDP noch nicht mal mehr im Bundestag. Und man muss sich ja gerade fast schon Gedanken machen, ob sie es überhaupt noch mal irgendwie auf die Beine kommt. Und ja, es ist total wechselhaft, was aber natürlich auch eine große Chance ist. Weil klar, bei der nächsten Wahl kann es auch wieder ganz anders laufen. Und es muss natürlich auch der Anspruch sein, dass wir da wieder auf Platz 1 kommen.
Also ich staune ja auch immer über diese Volatilität. Ich habe immer ein anderes Beispiel, an dem ich das auch gerne festmache. Vor allem, wenn ich gerade so rausschaue und mir anschaue, wie sich der Sommer bisher so entwickelt. Ich meine, es ist noch zu früh, darüber jetzt ein abschließendes Urteil zu fällen. Aber das letzte heiße, trockene Jahr dieser Art war 2018. Und danach hatten wir alle das Gefühl, wir werden von Greta Thunberg und Fridays for Future überrollt. Und es gibt kein anderes Thema mehr als Klimawandel für die nächsten 10 Jahre. Das ist jetzt gerade mal 7 Jahre her. Und weder von Greta Thunberg noch von Fridays for Future, fast ja auch schon nicht mehr vom Klimawandel, ist in irgendeiner Form die Rede. Also gerade unter der jungen Generation, die das ja getragen hat. Das muss ich sagen, das verblüfft mich schon auch, wie schnell sich die Verhältnisse da umkehren können. Gibt es irgendwelche Themen oder Ansprechpunkte, wo du sagst, das ist etwas, wo man auch dabei die junge Generation dauerhaft kriegen kann? Oder das ist etwas, was sie eben auch dauerhaft beschäftigt, worauf sie angesprochen werden will?
Also ich würde erstmal zustimmen. Auch die Themenwahl ist wahnsinnig volatil geworden, wechselt sich in der Priorität total schnell ab. Ich finde es übrigens gar nicht gut, dass das Thema Klimawandel jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ich fand das bei der Bundestagswahl irgendwie auch ein bisschen komisch. Ich erinnere mich noch an die Europawahl, wann war das? Glaube ich 2020, da gab es wirklich kein anderes Thema mehr, was dann auch schon wieder übertrieben war. Aber jetzt bei der Bundestagswahl zu sagen, Klimawandel ist uns jetzt irgendwie allen völlig wurscht, war auch total absurd. Also es gibt anscheinend nicht mehr so eine Ebene, wo man mal die Dinge so ein bisschen ohne diesen Hype-Faktor hat. Also ich finde, man hat in der heutigen Online-Gesellschaft gibt's immer so Hypes und dann ist so irgendein Thema ist 2 Wochen oder das wäre schon lang. Aber irgendein Thema bestimmt die Schlagzeilen, das ist 6-7 Tage so, danach redet kein Mensch mehr drüber. Aber in diesen 6-7 Tagen tun alle so, als ob es das wichtigste Thema wäre und dann wird irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Super komisch. Übrigens, Greta gibt es ja schon noch, aber mittlerweile hat sie sich auf Antisemitismus spezialisiert. Also sie wechselt da auch irgendwie schnell ihre Themen. Und was ist so ein konstantes Thema, was vielleicht auch für die junge Generation sehr wichtig sein wird? Das ist das Thema, wie wir in den nächsten 20 Jahren, und das würde ich mal als langes Thema nehmen, wie wir diesen demografischen Wandel in Deutschland hinbekommen. Weil das wird unsere Gesellschaft in einer Art und Weise auf den Kopf stellen, die wirklich, wirklich brutal wird und wo wir irgendwie, ich weiß gar nicht genau warum, nicht so wirklich gerne drüber sprechen. Ich fürchte, es ist deshalb, weil Politiker, wenn sie dann die Zahlen sehen, sich denken, um Gottes Willen, wie sollen wir das hinbekommen, tun wir mal wieder schnell beiseite und reden über ein anderes Thema. Also dieses ganze Thema Alterung der Gesellschaft und dann jetzt für die junge Generation die folgende Frage: Wie bleiben eigentlich Finanzmittel für uns übrig, wenn wir so viel Geld in die Rente stecken müssen? Also wie bleibt eigentlich Geld für junge Themen übrig? Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Geschichte alles. Und das ist muss so ein dauerhaftes Thema werden. Ich versuche das jetzt gerade im Deutschen Bundestag in der Fraktion stärker zu bearbeiten. Übrigens mit einem hessischen Kollegen, Pascal Reddick, dem Chef der Junggruppe, der da einen super Job macht. Und das wird so ein Thema werden, was, glaube ich, sehr, sehr spannend sein wird. Und da suchen wir gerade noch viele Verbündete, lieber Alexander.
Wir haben so manche Gemeinsamkeiten auch über die Generationen, über die JU-Generationen hinweg. Eines meiner ersten Grundsatzpapiere, was ich damals in den 80er Jahren für die Jungunion Wiesbaden geschrieben habe, weil ich die Grundsatzkommission geleitet habe, trug den schönen Titel "Sterben die Deutschen aus" und beschäftigte sich genau mit dem demografischen Wandel. Und wenn ich dazu bald 40 Jahre später darauf zurückblicke, muss ich sagen, also ich will nicht behaupten, dass ich damals irgendwie das schon alles vorausgesehen hätte, geschweige denn, dass ich für alles schon eine Lösung gehabt hätte. Aber dass es so wenig aufgegriffen worden ist, also das Thema, nicht unser JU-Papier.
Ich werde mir aber auch nochmal das JU-Papier von dir ziehen und das erstmal durchlesen. Das werde ich definitiv im Nachgang mal machen.
Ich schick's dir gerne, ja, gerne. Mal. Ich habe noch Exemplare übrig.
Sehr gerne.
Nun könnte jemand, der uns zuhört, aber auch sich irritiert fragen, Moment mal, da sitzen zwei Politiker, zwei Berufspolitiker, die feststellen, dass Minimum zwei wichtige Themen irgendwie auch von der Politik gerne ein bisschen weg. Ich kann auch alles verstehen, dass das auch für Berufspolitiker alles andere als irgendwie leicht ist, reizvoll schon gar nicht, sich dann zu sagen, wir müssen aber diese Themen angehen. Und nur, was ich sagen will, als Hörer könnte man sich sagen, ja, aber wenn ihr es nicht angeht, also wer soll es denn dann eigentlich zum Thema machen?
Das stimmt.
Und wie soll ich das verstehen, wenn jetzt zwei aktive Politiker sagen, ja, komisch, dass der Klimawandel beim letzten Wahlkampf überhaupt keine Rolle spielt. Müsste nicht die Politik dann sagen, ist mir alles egal, was gerade hip ist, aber wir heben die Themen, die wir wirklich für die Entscheidenden halten, auch wenn sie kaum zu lösen sind, holen sie auf die Bühne und setzen uns dafür ein und machen sie laut.
Ja, die Kritik ist total berechtigt und trifft, glaube ich, alle Parteien, aber vielleicht auch insbesondere auf die CDU zu. Man darf halt nicht als Politik, so verstehe ich es zumindest nicht, auf die Themenlage und auf die Umfragen schauen und danach seine eigene Politik ausrichten. So, man muss es halt andersrum machen. Man muss seine eigenen Ideen auf die Tagesordnung setzen und muss dann natürlich den Anspruch haben, das zu der Themenlage in Deutschland zu machen. Ist jetzt ein hoher Ansatz, aber vielleicht denke ich mir in 10 Jahren, boah, das war irgendwie naiv, das zu glauben. Aber so muss es natürlich laufen. Und ja, deswegen versuche ich ja jetzt dieses ganze Thema demografischer Wandel, Rentenpolitik, Generationengerechtigkeit für die junge Generation in Berlin und in möglichst vielen Gelegenheiten einfach aufs Tableau zu heben und den Leuten klarzumachen, dass wir da sehr dringend was ändern müssen in den nächsten, ich würde mal sagen, 4 bis 5 Jahren. Aber das stimmt, genauso ist es. Also Politik darf nicht nur reagieren auf irgendwelche Debatten, die irgendwo rumköcheln, sondern muss ja, also die beste Politik ist, die es schafft, selber Themen zu setzen.
Aber das ist natürlich auch genau die Schwierigkeit, die wir uns im Moment so gegenüber sehen, dass eine solche diffuse Vielfalt von Themen da draußen herumwabert und die Präferenzen offensichtlich so ungleich verteilt sind, dass es auch schwierig ist, dieses eine Thema zu identifizieren. Beim Klimawandel schien es mal so, als wäre das Thema, aber wir haben ja gesehen, dass das einfach nicht der Fall ist. Demografie ist, nach meiner Wahrnehmung, immer so ein Thema, das kommt immer mal wieder hoch, wie so eine Maus bei diesem Spiel aus dem Mauseloch und dann schlägt wieder irgendeinem Hammer drauf und ist erstmal wieder weg. Mich fasziniert das vor allem mit Blick auf die populistischen Parteien, über die wir ja gesprochen haben. Weil, also wenn ich mir gerade mal das Thema Demografie nehme, also die AfD hat da überhaupt keine Antwort drauf. Also jedenfalls keine, die ich bisher wahrgenommen hätte. Die Linke hat, wenn dann die Antwort macht die Tore auf und lasst alle hierher kommen, dann sind auch wieder genug Menschen da. Dass das nicht das überzeugende, die überzeugende Antwort sein kann, darüber müssen wir, glaube ich, hier auch nicht weiter diskutieren. Warum springt die Jugend dann trotzdem, ich sag mal, auf diese gerade für sie so wichtigen und zentralen Themen im Moment so gar nicht an? Das kann ja auch wiederum nicht nur das Versäumnis der Parteien sein. Da können wir sagen, ja, wir müssten das sicherlich noch mehr auf die Agenda bringen. Aber es erstaunt mich doch ein bisschen, dass da relativ wenig aus der Gesellschaft, also gerade von der jungen Generation, zurückgespiegelt wird.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ein Stück weit liegt es daran, dass man das noch nicht genug ausgespült hat, das Thema. Also demografischer Wandel ist ja jetzt kein Thema, was jetzt irgendwie mal an einem Tag sich zuspitzt, sondern einfach ein längerer Prozess ist. Und deswegen ist es auch vielleicht nicht so einfach, das medial zu adressieren. Wenn ich aber zum Beispiel mir überlege, welche finanziellen Prioritäten hat beispielsweise die schwarz-rote Bundesregierung jetzt gesetzt. Wir machen eine Mütterrente und geben dafür ungefähr 5 Milliarden im Jahr aus. Gleichzeitig haben wir die Exzellenzinitiative, also für die Universitäten, und geben dafür so ungefähr 500 Millionen aus. Also im Faktor 10 wird ein Projekt für die ältere Generation im Vergleich zur jüngeren Generation bewertet. Und ich glaube, so muss man es ein Stück weit runterbrechen, dass man sagt, aus Sicht der jungen Generation gibt es echt viele Dinge, die auch nicht gerecht fair laufen, in der Verteilung der Mittel, die unser Land einfach hat. Und deswegen muss man es eben mal konkret machen, weil der demografische Wandel, Alterung der Gesellschaft an sich natürlich erstmal irgendwie ein schwierig greifbares Thema ist irgendwie. Das kann man jetzt nicht so gut anfassen. Wie gesagt, Migration, ich würde sagen, das ist ein wichtiges Thema. Ich würde es nicht als unwichtiges Thema sehen. Nur die CDU hatte einfach nicht so eine große Glaubwürdigkeit, weil wir ein Stück weit natürlich auch das Thema selber 2015 eröffnet haben. Aber wie gesagt, wichtig ist ja, wenn man mal einen Fehler macht, dass man daraus lernt, und jetzt hat die Union mit einer 10-jährigen Verspätung den Politikwechsel in dem Feld eingeleitet, was ich jetzt persönlich gut finde. Und wenn das klappt mit Dobrindt im Innenministerium, wo ich sehr guter Dinge bin, dann kann man, glaube ich, auch der AfD und in der jungen Generation bei dem Thema dann wieder viele Stimmen abnehmen.
Also du meinst, da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit und natürlich entsprechende Aktionen, um Glaubwürdigkeit zurückzubringen.
Klar, also ich glaube, gerade beim Thema Migration hängt eigentlich alles am Thema Glaubwürdigkeit. Weil jeder Politiker kann sagen, wir wollen das irgendwie steuern und kontrollieren, aber das haben die Leute jetzt sehr lange Zeit gehört, von der Ampel ja auch 4 oder 3,5 Jahre lang. Und es wurde irgendwie nichts gemacht, und dass Dobrindt am ersten Tag sagt, okay, wir tun jetzt mal das, was möglich ist mit der Bundespolizei, finde ich gut, und dann sehen die Leute auch das, was passiert.
Die junge Generation sieht ja einige sehr fundamentale Bereiche, soweit ich das einschätzen kann, bei uns in der Gesellschaft anders als die Generation vorher. Zum Beispiel das Thema Work-Life-Balance, um ein aktuelles irgendwie zu nennen. Gibt es ein anderes Demokratieverständnis Ihrer Meinung nach bei der jungen Generation?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde auch dieses gängige Klischee von der faulen jungen Generation ist, glaube ich, falsch. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Leute sich früh verrenten lassen, glaube ich, dass auch die ältere Generation ein sehr, sehr starkes Bedürfnis nach einer Work-Life-Balance hat, habe ich das Gefühl. Und insofern ist es, glaube ich, kein Thema alleine der jungen Generation, das würde ich so nicht sagen. Anderes Demokratieverständnis? Ja, müsste ich mal überlegen. Ich würde das nicht unbedingt so sehen, wobei man natürlich sagen muss, es gibt einen Unterschied vielleicht zu anderen Generationen, und das ist so ein bisschen die Bereitschaft, sich an eine Organisation zu binden, ist kleiner. Es hört sich jetzt erstmal, also warum ist das ein Problem für die Demokratie, könnte man ja sagen, ist auch egal, weil unsere Demokratie schon so funktioniert, und so ist es ja sogar vom Grundgesetz vorgegeben, dass die Parteien schon die politischen Meinungen in der Bevölkerung so ein bisschen vorsortieren. Und das hat ja auch, wenn das nicht so wäre, wäre auch keine effiziente Regierungsarbeit möglich, sage ich jetzt einfach mal. Und das Problem ist natürlich, wenn weniger Leute sich politisch in Parteien engagieren, dann gibt es auch keine gute Vorstrukturierung des politischen Diskurses mehr. Und das muss man eigentlich wieder schaffen. Das ist natürlich eine Aufgabe von uns, die auch nicht so schlecht funktioniert gerade, aber trotzdem auch eine große Herausforderung ist. Wie schaffen wir es, wieder mehr junge Menschen dazu begeistern, den Schritt in eine Partei reinzugehen und da eben mitzumachen und da mitzumischen und die eigenen Ideen zu pitchen? Und das ist eine Frage, die mich total umtreibt. Aber ich glaube, insgesamt ein anderes Demokratieverständnis in dem Sinne würde ich eigentlich nicht sagen, ehrlich gesagt.
Also du meinst kein fundamental anderes Verständnis von Demokratie, was ich zumindest schon mal sehr beruhigend finde, aber sozusagen ein anderes Institutionenverständnis. Vielleicht kann man das mal so,
ja, vielleicht ist das so, ja,
versuchen, auf den Begriff zu bringen. Jetzt sagst du ja völlig zu Recht, es wird ein bisschen schwierig, ohne die Vorstrukturierung des politischen Diskurses durch Parteien sozusagen den Diskurs wirklich auch, ja, sinnvoll und sachlich und argumentationsorientiert zu führen. Das bringt uns jetzt natürlich zu der Frage ganz konkret, wie ist denn die Junge Union jetzt unter deiner Führung gerade unterwegs, um sozusagen diese Brücke für die junge Generation heute zu schlagen?
Also wir versuchen, so niedrigschwellig wie nur irgendwie möglich den Einstieg in die Politik für junge Menschen möglich zu machen. Also es gibt ganz viele Formate hier in Wiesbaden auf der Kreisebene bis hoch zu uns in Berlin auf der Bundesebene, wo man ganz einfach mitmachen kann. Und der Punkt ist, ich glaube, früher, das war bei allen politischen Parteien so, aber auch bei den Jugendorganisationen, war, um zum Beispiel auf Bundesebene was mitzugestalten, musste man sehr lange sich irgendwie hocharbeiten, in Anführungsstrichen. Und wir versuchen das schon so niedrigschwellig wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Also wenn einer eine gute Idee hat, dann ist er herzlich willkommen, auf einer Bundesveranstaltung der JU seine oder ihre Idee uns mitzugeben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir haben in den letzten Jahren ungefähr 5.000 bis 6.000 Neumitglieder pro Jahr gehabt. Haben jetzt in diesem Jahr alleine in den ersten beiden Monaten ungefähr 2.000 Neumitglieder gehabt, was ganz ordentlich ist. Trotzdem haben wir natürlich auch sehr starke Jahrgänge, so die Ende 80er Jahre Jahrgänge, die jetzt langsam altersbedingt dann aus der Jungen Union rausfallen. Also das zu kompensieren ist gar nicht so einfach. Aber trotzdem dieser Anspruch, den wir als Junge Union jedenfalls haben, bei anderen ist es auch so, bei den Jusos mit einem kleinen Vorbehalt, das stimmt auch bei denen noch, dass man überall einen aktiven Vorstand hat, das ist total viel wert. Weil man das Land ja schon einfach sehr verschieden ist. Also schon in einem Bundesland gibt es ja schon wahnsinnig große Unterschiede. Und deswegen ist es für uns eben total wichtig zu wissen, okay, wie sieht die JU in Lübeck die Geschichte, wie sieht die JU am Bodensee das und wie in Dresden. Oder ganz einfach im ländlichen Raum, ohne dass jetzt eine große Stadt dahinter ist. Und das ist für uns schon wahnsinnig wichtig, das beizubehalten. Aber das ist eine große, große Aufgabe.
Ja, und da ihr ja die größte Jugendorganisation seid in Deutschland, könnte man den schönen abgewandelten Satz bringen, wer, wenn nicht ihr, ne?
Genau, so ist es.
Für die anderen ist es ja noch viel schwieriger.
Das stimmt, aber aufzusteigen ist ja immer viel einfacher, als sozusagen einen Spitzenplatz zu halten. Wobei das ja in Hessen sehr gut funktioniert mit der Landesregierung seit vielen Jahren. Ja, das ist gar nicht so einfach. Man muss immer wieder sich neu hinterfragen, immer wieder ein Stück weit bei Null anfangen und darf sich dann nicht irgendwie auf dem Erfolg ausruhen und sagen, oh, wir haben jetzt hier die meisten Mitglieder. Und deswegen bleibt das für alle Ewigkeiten so. Das wäre, glaube ich, ein Trugschluss. Und das ist schon wichtig, einfach da immer wieder mit neuen Ideen reinzugehen.
Das nehme ich auch mal gerne neben dem Kompliment, das natürlich auch gerne mitgenommen wird, für uns als Landesregierung mit. Mich würde noch eines interessieren. Du bist jetzt logischerweise, das ist immer bei Bundesvorsitzenden so, du bist jetzt ja schon so kurz vor dem satzungsbedingten Ausscheiden aus der Jungen Union. Also eigentlich, wenn du
bisschen
jetzt...
Bisschen habe ich noch.
Ein bisschen hast, ich weiß. Aber trotzdem, wenn du auf die Einsteigergeneration blickst, also ich sag mal die Teenager, die noch aus der Schule in die Jungen Union kommen, das ist ja nach Jodumas Stellen ist das ja schon eine Generation. Wie unterscheiden die sich? Nimmst du das wahr? Also wächst da schon wieder jetzt wieder etwas anderes nach? Ein anderer Mindset, ein anderes Wertekostüm oder vielleicht ein anderes Kommunikationsverhalten? Also stellt ihr da innerhalb der Organisation auch Unterschiede schon fest?
Also das Kommunikationsverhalten ändert sich auf jeden Fall. So das Mindset, würde ich mal sagen, das inhaltliche Mindset, das ändert sich in Nuancen auf jeden Fall. Aber natürlich bleiben unsere Grundwerte auch irgendwie konstant. Also dass wir für Leistung und Eigenverantwortung, dass wir für Sicherheit stehen, dass wir zum Beispiel die, würde ich mal sagen, einzige Jugendorganisation sind, die eine starke inhaltliche Verbundenheit zu Israel, was jetzt dieser Tage nochmal wahnsinnig wichtig ist. Also das bleibt schon so. Natürlich muss man auch was dafür tun, dass es so bleibt. Aber natürlich, das Kommunikationsverhalten ändert sich mit jeder Generation neu. Und klar, als ich angefangen habe, 2010, Da war gerade irgendwie Facebook so, glaube ich, im Kommen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, es ist jetzt schon 15 Jahre her. Und da lief das noch komplett anders ab. Das muss man halt schon echt sagen, ne? Also damals war es dann halt irgendwie so, dann hat halt irgendeiner eine Pressemitteilung geschrieben und dann war, man hat irgendwie gehofft, dass man in der Zeitung, in der Papierzeitung zu finden ist. Klingt alles irgendwie furchtbar lange her, ist aber erst 15 Jahre her. Und insofern hat sich da die Kommunikationsform schon wahnsinnig gewandelt, das muss man einfach so sehen.
Spielen irgendwelche Formate außerhalb der sozialen Medien für die junge Generation überhaupt eine Rolle? Also bringt es irgendwas, wenn man bei Markus Lanz sitzt oder nicht?
Ja, aber auch nur deshalb, weil ja auch Markus Lanz wiederum auf Instagram und sonst wo und überall, gut, in der ZDF-Mediathek natürlich dann stattfindet. Aber klar, ich meine, wir hatten auch eine Diskussion, gehen wir überhaupt auf TikTok zum Beispiel, weil ich persönlich bin da insofern kein Fan von, weil man ja schon im Prinzip sicher weiß, dass das vom chinesischen Staat reguliert wird. Und da natürlich eine große Unsicherheit, große Gefahr auch irgendwie für unsere Demokratie am Ende des Tages herkommen kann. Nur trotzdem, es bringt ja nichts. Man muss da sein, wo auch junge Menschen sind, wo junge Menschen Zeit verbringen, wo junge Menschen irgendwie offen sind für Kommunikation, für Botschaften. Und deswegen muss man, ob man das jetzt toll findet oder nicht, muss man auch da sein. Wobei ich schon froh bin, dass diese Zeiten vorbei sind, in dem diese Leute irgendwie nur noch rumgetanzt haben und das dann irgendwie so State of the Art war. Das war dann ein bisschen absurd. Cringe, wie man sagen würde. Oder vor 2 Jahren gesagt hat, besser gesagt.
Ja, auch die Jugendsprache verändert sich mit rasender Schnelligkeit. Gibt es schon irgendeinen neuen Trend, den wir noch gar nicht jetzt so richtig wahrgenommen haben gesellschaftlich, den ihr aber schon jetzt innerhalb der jungen Generation merkt?
Wie wir uns also ich würde mal sagen, der Grundtrend der letzten Jahre, und das freut mich natürlich erstmal, ist, dass die junge Generation, also früher gab es diese ganz, ganz starke Vereinfachung, junge Generation ist eher politisch links. So, und das ist ja einfach seit mehreren Jahren einfach nicht mehr so der Fall. Gut, dann ist das Pendel eben in das andere Extrem ausgeschlagen und irgendwann wurde dann die AfD stärker und stärker. Aber deswegen ist natürlich unsere Aufgabe so ein bisschen da das demokratische Sieb zu bilden und die Leute halt festzuhalten, bevor sie nach ganz außen abdriften. Aber grundsätzlich erstmal, dass man grundsätzlich feststellt, dass jetzt nicht alle Leute unter 25 irgendwie grün wählen, ist ja erstmal schon mal was man jetzt vor 10, 15 Jahren eher anders gesehen hat. Und das ist ja erstmal ein Trend, der ganz beruhigend ist.
Na, Johannes, wenn du dir jetzt die Generation eben, die ihr repräsentiert als junge Union anschaust, was wäre die zentrale Botschaft, die du deinen jungen Freundinnen und Freunden mitgeben würdest?
Sich selber einzubringen, weil eine Demokratie ja natürlich am Ende des Tages Regeln macht, an die sich alle halten müssen. Gut, das gibt's in anderen Staaten, autoritären Staaten eben auch. Nur der entscheidende Unterschied ist ja Gott sei Dank, dass jeder diese Regeln mitbestimmen darf. Nur man muss es dann eben auch machen. Politikverdrossenheit, Politikerverdrossenheit finde ich immer so ein bisschen, sagen wir mal, wenig selbstkritisch, weil jeder kann und darf ja Gott sei Dank hier seine Meinung äußern und kann selber an diesen Regeln mitarbeiten. Und das ist ja eigentlich eine unglaublich coole Geschichte und auch ein großes Privileg, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. Auch mit anderen Regierungen, die vielleicht auch mal, sagen wir mal, sich jetzt in eine sehr komische Richtung entwickeln, wenn ich jetzt mal in die USA schaue und schaue, was an deiner ehemaligen Uni in Harvard beispielsweise los ist. Und deswegen einfach die Botschaft, bringt euch selber ein. Die Hürden sind viel weniger hoch, als man denkt. Ich würde sagen, verdammt niedrig. Und für gute Ideen gibt es bei der Jungen Union immer ein offenes Ohr.
Das würde ich sagen, ist doch eine schöne Botschaft, um unsere Folge für heute zu beschließen. Lieber Johannes, dann danken wir dir ganz herzlich, dass du heute zu uns gekommen bist, dass wir einen Eindruck davon gewinnen konnten, wie so, was den JU-Bundesvorsitzenden im Moment so umtreibt und worauf wir unsere Hoffnung setzen dürfen, wenn wir daran denken, wie unsere junge Generation in Zukunft unsere Demokratie gestalten wird.
Vielen Dank für die Einladung, hat großen Spaß gemacht.
Das freut uns sehr und Ihnen und euch hoffentlich auch. Wir freuen uns wie immer natürlich über Feedback und ja, dürfen ansonsten weitere spannende Folgen auch gerade zu diesem Themenkomplex versprechen.
Sagen Tschüss und eine gute Zeit. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein.
Das ist eine gute Devise. Dann Tschüss.